Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Saoirse Chalandon und Christophe Boultanski waren jahrzehntelang als Reporter für die Pariser Tageszeitung Libération unterwegs. Heute arbeiten sie unter anderem für die investigative Online-Zeitschrift 21. Emmanuel Carrère, bekannt für seine Tatsachenromane, dokumentierte den Jahrhundertprozess gegen die Attentäter von Bataclan. In autofiktionalen Romanen beleuchten Autoren Nervenpunkte der französischen Geschichte wie die Kollaboration mit Nazi-Deutschland, den Unabhängigkeitskrieg in Algerien oder das Erstarken ultrarechter Bewegungen und Parteien.
Inter, Actualité.
Philippe Poulin, Historiker, Romancier und Produzent der Podcast-Serie Face à l'Histoire, angesichts der Geschichte.
Le 4 juillet. 1961.
Die vom Radiosender France Inter gesendete Serie bricht mit weit mehr als 20 Millionen Klicks Hörerrekorde. Die Franzosen, sagt Coulin, und meint damit die Europäer im Allgemeinen, interessierten sich sehr für ihre Geschichte.
Ce succès, il est lié aussi à une période que nous traversons.
Der Erfolg der Serien hat auch damit zu tun, dass wir in unruhigen Zeiten leben. Die Franzosen wollen wissen, woher sie kommen. Sie wollen sich ihre Werte versichern und diese verteidigen können. Mit Argumenten, die komplexen, manchmal tatsächlich angstauslösenden Situationen gerecht werden.
Jede Staffel besteht aus 10 55-minütigen Folgen. Philippe Collin würdigt den Schriftsteller und Juristen Léon Blum, der 1936 eine Volksfrontregierung bildete. Er erklärt, dass Marshal Philippe Pétain den im Juni 1940 geschlossenen Waffenstillstand mit Deutschland umgehend nutzte, um Gewerkschafter, Sozialisten und Kommunisten verhaften zu lassen. Collin porträtiert Deportierte und Widerstandskämpferinnen. Er entzaubert das literarische Werk des notorischen Rassisten und Antisemiten Louis-Ferdinand Céline.
Mit unserer Sendeform befinden wir uns wirklich an der Schnittstelle zwischen historischer Erzählung und Roman. Was mein Team und ich zusammen schaffen, basiert auf wissenschaftlich fundierten Geschichtskenntnissen und Tondokumenten. Aber unsere Art des Erzählens schließt eben auch Emotionen und fiktionale Elemente ein. An jeder Serie ist ein Dutzend renommierter Historiker beteiligt. Den Podcast hören ist ein bisschen so, als würde man einen Roman lesen.
Roman.
2024 publizierte Philippe Collin seinen ersten Roman, Der Barmann des Ritz. Die Existenz des legendären Barkeepers Frank Meyer ist historisch verbürgt. Von 1921 bis zu seinem Tod 1947 mischte Meyer im Pariser Luxushotel Ritz Cocktails für Schriftsteller, für Schauspiel- und Revue-Stars. Als Jude war sein Leben während der Kriegsjahre in ständiger Gefahr, denn in einem Flügel des Hotels hatten sich deutsche Generäle und Offiziere einquartiert.
Der Roman basiert auf einer wahren Geschichte. Und gleichzeitig habe ich vieles hinzuerfunden und meine eigenen Neurosen, meine persönliche Geschichte mit eingebracht. Mich hat die Grauzone interessiert, in der sich der Barmann bewegt. Er ist kein Kollaborateur, erst recht kein Nazi und in keiner Weise ein Befürworter der Kollaborationspolitik. Und dennoch ist er geblieben. Er nimmt am Leben des Ritz teil. Ich glaube, dass sein Weg jede und jeden dazu bringt, sich zu fragen, was hätte ich an seiner Stelle getan? Auf diese ewige Frage gibt es keine Antwort. Aber sie sich zu stellen, ist bereits eine Art, darüber nachzudenken, wer man im Leben ist und wie man selbst in einer vergleichbaren Situation handeln würde.
Seine zeitgeschichtlichen Podcast-Recherchen lassen Collin aus dem Vollen schöpfen. Auf fesselnde Weise erzählt er von Menschen, die versuchten, ihre Haut und ihre Seele zu retten.
Sich der Wahrheit stellen. Geschichte und Gegenwart in den Romanen französischer Journalisten. Von Sigrid Brinkmann.
Tief eingetaucht in die Zeit der deutschen Besatzung Frankreichs ist auch Serge Chalandon. 3 Jahrzehnte lang schrieb er für die Tageszeitung Libération Reportagen über den Nordirland-Konflikt, über Kriege in Afghanistan und Somalia, in Irak und Libanon. 2005 debütierte er als Romancier. Als in seiner Geburtsstadt Lyon 1987 dem Nazi-Verbrecher Klaus Barbie der Prozess gemacht wurde, war Serge Chalandon zur Stelle.
Klaus Barbie, un nom qui symbolise aujourd'hui encore la barbarie nazie. Son procès a marqué notre histoire.
Als Chef der Gestapo hatte Barbie Deportationen angeordnet und eigenhändig französische Widerstandskämpfer und Zivilisten gefoltert. Für seine auch als Buch erschienenen Prozessreportagen wurde Serge Chalandon mit dem bedeutenden Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. In seinem autofiktionalen Roman Enfant de Salaud, Verräterkind, kehrte er 2021 noch einmal zurück in die Zeit des Kriegsverbrecherprozesses.
Dieser Roman ist so eng mit dem Barbie-Prozess verbunden, weil meine Gerichtsreportagen die wichtigsten Texte sind, die ich je als Journalist verfasst habe. Damals wurden in Frankreich endlich und zum letzten Mal die Stimmen der noch lebenden Opfer gehört. Und das zu einer Zeit, als Holocaust-Leugner behaupteten, dass in Auschwitz nur Läuse vergast wurden. Mit meinem Buch setze ich den Kindern, die aus Isieux deportiert wurden, ein Grabmal. Das ist für mich als Mensch, als Journalist und als Sohn gleichermaßen wichtig.
Serge Chalandons Vater saß 1987 im Gerichtssaal auf der Besucherbank. Am Revers seines Mantels steckte eine Nadel der Ehrenlegion. Dem Sohn gegenüber hatte er sich stets als Widerständler ausgegeben.
Le problème c'est que très vite dans le procès, il riait quand Klaus Barbie riait.
Es fiel schnell auf, dass er während der Verhandlungen lachte. Konnten Klaus Barbie und sein Verteidiger Maître Vergès einen Vorteil erlangen, war er zufrieden. Sobald sie eine Anhörung verloren, war er traurig. Es war bizarr und passte nicht zum Bild des Widerständlers. Gegen Ende seines Lebens gestand mir mein Vater, dass er gelogen hatte. Er habe in der Waffen-SS gedient. Aber das war genauso falsch.
2020 fand Serge Chalandon heraus, dass sein Vater nach der Befreiung als Kollaborateur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war.
Ich schäme mich zutiefst für diesen Vater, der mir nie die Wahrheit gesagt hat. Mein ganzes Fundament basiert auf Lügen.
Lügennetze zu enttarnen war und ist für Serge Chalandon überlebenswichtig. In seinen literarischen Fiktionen sind Verrat und Gewalt die dominierenden Themen. Und auch ihr Gegenstück, Freundschaft und Zusammenhalt. Von beidem erzählte Chalandon zuletzt in Das Herz in der Faust und in dem autobiografischen Roman Le Livre de Kells. Die Bücher standen 2023 und 2025 in der Endauswahl des wichtigsten französischen Literaturpreises Prix Goncourt. Sie erzielten Auflagen von über 200.000 Exemplaren. Mit 17 verließ Serge Chalandon sein Elternhaus für immer. Über ein Jahr lang lebte er in Paris auf der Straße. Sein Essen verdiente er mit dem Verkauf einer Zeitung der proletarischen Linken, La Cause du Peuple. Er erzählt, wie er mit Maoisten in den Straßenkampf gegen Gefolgsleute der neuen Rechten zog und dass er Monarchisten und Anhänger des 1944 wegen Kollaboration zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilten Schriftstellers Charles Maurras verprügelte. Serge Chalandon zeigt mir Fotos der Straßenkämpfe.
Donc là sur les photos, ce que l'on voit, c'est
auf den Fotos hier sieht man hunderte junger Leute. Sie tragen Helme und haben Eisenstangen und Molotow-Cocktails bei sich. Wir wollten einfach nicht länger hinnehmen, dass Leute bei Veranstaltungen behaupten, die Shoah sei eine Erfindung oder dass Ausländer rausgerufen wurde. Die einzige Sprache, die diese Faschisten verstanden, war Gewalt. Die Zeit Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre war extrem gewalttätig. Anders als in Deutschland und in Italien sind wir in Frankreich aber nicht im Terrorismus versagt. Wir sind nicht zu Mördern geworden.
Sombrer dans le terrorisme parce qu'on n'était pas des tueurs.
Si nous voulons obtenir les victoires de nos revendications, si nous voulons enfin nous débarrasser de cette pègre qui nous gouverne, il est maintenant parfaitement clair.
Der Tod des entlassenen Renault-Arbeiters Pierre Auvernet war für den Aktivisten Serge Chalandon ein Schlüsselereignis. Auvernet wurde am 25. Februar 1972 von einem Wachmann des Werkes in Boulogne-Billancourt erschossen. Der 23-jährige Arbeiter hatte versucht, mit Freunden von der proletarischen Linken in die Autofabrik einzudringen und Flugblätter für einen Gedenkmarsch zu verteilen. Die Linke wollte an eine Großdemonstration erinnern, bei der am 8. Februar 1962 algerische Arbeiter zu Tode gekommen waren. Verantwortlich für die brutale Eskalation war der damalige Polizeipräsident Maurice Papon. Ein Nazi-Kollaborateur, der erst 1998 für seine Mitwirkung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen wurde.
Nous étions à peu près selon la police 150.000 à suivre. Ça a été le dernier grand.
Wir waren nach Polizeiangaben an die 150.000. Das war das letzte große Begräbnis eines Linken in Frankreich. Wir haben verstanden, dass wir mit ihm begraben wurden. Bei Straßenkämpfen mit der Rechten haben wir Lieder der französischen Résistance gesungen und gemeint, wir wären der neue Widerstand. Das war alles verrückt. Und schließlich haben wir Stopp gesagt. Aus dieser Absage an die Gewalt ist die Tageszeitung Libération hervorgegangen. Der Kampf musste mit anderen Mitteln fortgeführt werden. Damals sagten wir uns, statt Schlägen in die Fresse setzen wir jetzt Ausrufezeichen.
Il y a un pari de Libération qui est celui de l'indépendance totale. C'est-à-dire de dire, quand on écrit quelque chose, vous pouvez avoir la garantie que c'est totalement libre.
Als Jean-Paul Sartre und der Journalist Serge Joly 1973 die Libération gründeten, endete für Serge Chalandon das Leben auf der Straße. Er wurde als Zeichner angestellt und binnen eines Jahrzehnts zum Starreporter. Auch Christophe Boltanski, Sohn des Soziologen Luc Boltanski und Neffe des 2021 verstorbenen Installationskünstlers Christian Boltanski, begann seine journalistische Karriere bei der Libération. Er war Korrespondent in Jerusalem und London und publizierte politische Sachbücher. 2015 debütierte er als Erzähler. In seinem autofiktionalen Familienroman »Das Versteck« lüftet Christoph Boltanski, nicht ohne Ironie, gut gehütete Geheimnisse. Wie Satelliten kreisten die Bolts um die durchsetzungsstarke neurotische Großmutter. Diese katholische Korsin, Sympathisantin der Kommunisten und Romanautorin, hatte ihrem jüdischen Mann durch eine vorgetäuschte Scheidung unter deutscher Besatzung das Leben gerettet. Ausgangsmaterial für Christoph Boltanskis 2024 erschienenes Buch »La Fermière tuée par Savage« waren vermischte Nachrichten in Regionalzeitungen. Beharrlich spürte er einigen fatalen Gerüchten nach, wie dem über Roma, die in einem weißen Lieferwagen vermeintlich Kinder entführten.
C'est une rumeur qui reprend à la fois un vieux mythe, presque un trope littéraire.
Dieses Gerücht geht auf eine alte Legende zurück. Es ist fast schon eine literarische Trope. Auf die kinderraubende Zigeunerin stößt man bei Cervantes und bei Victor Hugo. Man denkt auch an den schrecklichen Dutroux-Skandal. Bei den Entführungen in Belgien kam auch ein weißer Lieferwagen zum Einsatz. Ich musste sofort an ein großartiges Buch des Soziologen Edgar Morin denken. Es heißt La Rumeur d'Orléans, das Gerücht von Orléans. Angeblich wurden 1969 aus Anprobekabinen in Modegeschäften der Stadt junge Mädchen entführt und nach Südamerika verkauft. Und nicht zufällig handelte es sich um Läden jüdischer Geschäftsleute. Das Gerücht setzte damals unglaublich viel Gewalt frei. Edgar Morin hat es mit Augenmaß analysiert und ich wollte das Gleiche tun.
Et ça avait entraîné des violences absolument incroyables. Et donc Edgar Morin avait enquêté sur cette rumeur.
Ich wollte verstehen, wie ein Gerücht aufkommt, sich verbreitet und wieder verschwindet. Ich wollte diese Kreisbewegung verfolgen.
Se déplace, se propage et ensuite retombe. De suivre le cycle de la rumeur.
Binnen weniger Tage kam es in den Vororten von Paris zu 40 Angriffen auf Roma. Lieferwagen wurden angezündet, es fielen Schüsse.
Ce qui était absolument incroyable, aucun Rom n'avait porté plainte. Aucun.
Was absolut unglaublich war, ist, dass nicht ein Rom Anzeige erstattete. Keiner. Sie hatten einfach Angst vor der Polizei. Es erschien auch kein Rom zum Prozess.
Vous êtes journaliste, vous vous enquêtez sur une affaire comme celle-là, vous allez voir les avocats et vous avez accès.
Und es kommt noch schlimmer. Wenn Sie als Journalist über einen Fall wie diesen recherchieren, sprechen Sie mit den Anwälten, die Zugang zu den Ermittlungsakten haben. Es lag eine detaillierte Beschreibung des Angriffs vor. Der Name des Angreifers war notiert, aber nicht der des Opfers. Wir sprechen hier von einer Bevölkerungsgruppe, die so unsichtbar gemacht und geächtet wird, dass die Polizei es nicht einmal für nötig hielt, den Namen des Opfers festzuhalten und ins Protokoll aufzunehmen, was sie üblicherweise unter allen Umständen tut.
Einer fantastischen Schnitzeljagd quer durch Europa gleicht Christoph Boltanskis Suche nach einem Mann, über den er keinerlei Information besaß. Es gab nichts als einen Schuhkarton mit 369 Passbildfotos. Den hatte eine befreundete Filmproduzentin auf dem Flohmarkt gefunden und ihm in die Hand gedrückt. Auf der Rückseite der in einem Fotoautomaten gemachten Bilder waren lediglich Ort und Zeitpunkt vermerkt. Es dauerte Jahre, bis Boltanski die Identität des Mannes enthüllt und seinen Lebensweg rekonstruiert hatte. Sein Roman »Die wahren Leben des Jakob« beginnt damit, dass Fotos betrachtet werden.
Das Lächeln war aufgesetzt. Vergleichbar einem Gebiss, einer abnehmbaren Klappe. Es hatte ein Eigenleben. Ab der Hälfte der Sammlung schien er allmählich von Melancholie erfasst und stellte eine traurige Maske Alabaster Keaton zur Schau. Er spielte. Den jungen Liebhaber, den Ganoven, den vorbildlichen Angestellten, den Geheimagenten, dunkle Brille und grauer Anzug. Seine unzähligen Haar- und Bartwechsel zeugen vom Vergehen der Zeit. Es war, als sähe man jemandem beim Altern in einer rostfreien Konserve zu. Ich hatte nicht mehr den lachenden Mann vor mir, sondern eine einsame und verletzliche Persönlichkeit. Er erschien mir wie ein Gefangener, der an sein eigenes Bild gefesselt ist.
Christoph Boltanski fand heraus, dass der Unbekannte 1948 auf der tunesischen Insel Djerba geboren wurde. Als sein Vater, ein jüdischer Landbesitzer, starb, betrogen Verwandte die Mutter des Jungen um das Erbe. Jakob, wurde allein nach Israel geschickt, an eine Landwirtschaftsschule. Er überlebte Nahkampfgefechte im Sechstagekrieg, ging nach Frankreich, nannte sich Jacques, studierte Architektur und leitete 20 Jahre lang eine jüdische Beerdigungsbruderschaft in Paris. Begraben wurde Jacob Beshiri in Israel.
Pour moi, essayer de reconstituer la vie de quelqu'un à partir de ces éléments très fragmentaires, c'est quelque chose qui me fascine.
Es fasziniert mich, das Leben eines Menschen aus wenigen fragmentarischen Elementen zu rekonstruieren. Die Tatsache, dass wir alle Spuren hinterlassen, aber gleichzeitig auch nur Spuren hinterlassen, treibt mich um. Das heißt, das, was bleibt, ist immer sehr flüchtig, bruchstückhaft und schwer fassbar. Und doch ermöglichen diese kaum greifbaren Dinge in der Zusammenschau, das Leben eines Menschen zu erzählen.
De raconter la vie de quelqu'un.
Beiläufig vermittelt die Erzählung des sprunghaften Lebens von Jacob Beshiri tiefe Einblicke in die Lebenswirklichkeit eines Menschen, der zweimal emigrieren musste und sich nirgends zugehörig fühlte, auch nicht in der jüdischen Gemeinde.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? cris sourds du pays qu'on enchaîne.
Auch dem Journalisten Philippe Broussard, der für die Tageszeitung Le Monde arbeitet, gelang es nach einer mehrjährigen Recherche, die Identität eines Mannes zu lüften, der zwischen 1940 und 1944 heimlich Straßenszenen mit deutschen Offizieren und Soldaten fotografiert hatte. Raoul Minot war im Pariser Kaufhaus Printemps angestellt. 1944 wurde er denunziert und nach Mauthausen, später Buchenwald und Flossenbürg deportiert. Er starb kurz nach seiner Befreiung. Philippe Coulin.
Oui, je suis fasciné par ces histoires d'êtres humains durant la Seconde Guerre mondiale.
Mich faszinieren Geschichten von Menschen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wenn kleine Schicksale plötzlich geschichtliche Bedeutung bekommen. In Paris zu fotografieren, war in jenen Jahren verboten. Raoul Minot hat es gewagt, seine Fotografien entwickeln zu lassen und sie auf der Rückseite sogar mit ironischen Kommentaren versehen. Er machte sich über die Deutschen lustig. Das war unglaublich mutig und auch eine Art von Widerstand. Wenn ich Geschichten wie seine entdecke, durchströmt mich ein Gefühl tiefer Menschlichkeit. Und ich bin einfach nur froh, dass solche Menschen existiert haben. Raoul Minot ist auf seine Art ein Held. Es tut gut zu wissen, dass es ihn gab. So ist es.
Raoul Minot ist ein Héros à sa manière. Et je suis heureux qu'il ait existé, il me fait du bien. Voilà.
Mit seinen Reportagen großer Gerichtsprozesse und Berichten aus Krisengebieten und Kriegszonen ist Emmanuel Carrère bekannt geworden. Er ist ein Erzähler, der radikal offen schreibt und Intimität nicht scheut und einer der meistgelesenen französischen Gegenwartsschriftsteller, außerdem Drehbuchautor und Regisseur von Dokumentar- und Spielfilmen. Worin besteht für ihn der Unterschied zwischen seiner journalistischen und seiner schriftstellerischen Arbeit?
Pour moi, la différence est essentiellement de longueur, de c'est comme si j'étais un auteur de fiction qui écrivait aussi des nouvelles.
Für mich liegt der Unterschied im Wesentlichen in der Länge der Texte. Sagen wir, ich schreibe Romane und manchmal Novellen. Es gibt, denke ich, zwei Typen von Journalisten. Die Leitartikelverfasser, die das politische Geschehen analysieren und kommentieren, und die Reportagen schreiben. Zu letzteren gehöre ich. Ich bin unfähig, etwas über die Welt, in der ich lebe, aus einer beobachtenden Perspektive zu erzählen. Ich kann die Komplexität, die Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit nur erfassen, indem ich beschreibe, wie sie sich im Leben von Individuen spiegelt.
In Emmanuel Carrères literarischem Schaffen markiert das Jahr 2000 einen Wendepunkt. In seinem Tatsachenroman L'Adversaire, der Widersacher, erforscht Carrère das Leben eines notorischen Lügners und Geldbetrügers, dessen Mordtaten 1993 ganz Frankreich schockierten. Jedermann, so sein Anwalt, hatte Jean-Claude Romand für einen guten Sohn, Ehemann, Vater und Freund gehalten.
À l'unanimité, Roman était décrit comme un bon père, faut le savoir. À l'unanimité, Roman était décrit comme un bon époux, comme un bon fils. À l'unanimité, Roman était décrit comme un bon ami.
18 Jahre lang gab Jean-Claude Roman vor, als Mediziner für die Weltgesundheitsorganisation in Genf zu arbeiten. Als die Lüge aufzufliegen drohte, erschoss er zuerst seine Eltern, dann seine Frau und seine zwei kleinen Kinder. Emmanuel Carrère nahm Briefkontakt mit dem Täter auf und beobachtete den Prozess für eine große Regionalzeitung. In »Der Widersacher« geht es auch um die Angst und die Scham, sich für das Leben des kaltblütigen Mörders zu interessieren. Seit dieser Schreiberfahrung erzählt Carrère nur noch von realen Personen, die ihm begegnet sind oder nahestehen, und von Ereignissen, die sich wirklich zugetragen haben. Und er versucht dabei, so aufrichtig wie möglich zu sein. Das Erzähler-Ich deckt sich mit seiner Person. Er ist selbst tief in das Geschehen involviert, von dem er erzählt.
C'est dingue, dingue.
Il y a quelques images qui vous marquent, de corps, de gens enlacés. Enfin...
Am 13. November 2015 töteten Terroristen in der Pariser Konzerthalle Bataclan, auf Café-Terrassen und vor dem Fußballstadion in Saint-Denis 130 Menschen. Knapp 6 Jahre später wurde der aufwendigste Prozess der französischen Geschichte eröffnet. Ein Attentäter hatte überlebt. Er und 19 Handlanger standen 1800 Nebenklägern und Klägerinnen gegenüber. 9 Monate lang verfolgte Emmanuel Carrère den Jahrhundertprozess. Er schrieb wöchentlich Gerichtsreportagen für den Nouvel Observateur und abschließend das Buch V13. Das Kürzel steht für Vendredi 13, den Tag der Attentate. Carrères Vorbild ist Baruch Spinoza. Für den Philosophen galt stets:
Menschliche Handlungen nicht zu verlachen, nicht zu betrauern, nicht zu verabscheuen, sondern zu verstehen.
Ce que ça m'a le plus appris, c'est pas tellement des trucs sur le djihadisme. J'en ai appris, hein, bien sûr.
Ich habe während dieses Prozesses nicht unbedingt etwas über den Dschihadismus gelernt, sondern etwas, worauf ich gar nicht gefasst war. Es hat sich allmählich eine kleine Gemeinschaft gebildet, aus Nebenklägern, Anwälten, Journalisten. Wir saßen alle in demselben riesigen Boot der Justiz. Und deshalb bin ich Tag für Tag ins Gericht gegangen, mit dem immer gleichen Verlangen, genau dort zu sein.
Emmanuel Carrère hat aus den ergreifenden Zeugnissen von Überlebenden, von Angehörigen und Freunden der Opfer sowie von Polizisten und Rettungskräften einen Text verfasst, den er als kollektive Erzählung begreift. Und er hat Worte gefunden, um die schmerzhafte Erkenntnis zu vermitteln, dass Schweigen ein Recht, aber auch eine Lüge ist. Christophe Boltonskis »Das Versteck« und »Le Guetteur«, »Der Späher«, sind literarische Meisterwerke. Sie widmen sich anhand individueller Schicksale der Geschichte, der Migrationsbewegung und Kriegstraumata des 20. Jahrhunderts. Serge Chalandon hat mit seinem Roman »Herz in der Faust« auf weitgehend unerforschte Missstände und Vergehen hingewiesen. Bis Mitte der 1970er Jahre wurden in Frankreich Minderjährige in Straflagern, die euphemistisch Korrekturanstalten genannt wurden, als Arbeitskräfte ausgebeutet. Wärter misshandelten die Schutzlosen. Manche nahmen sich das Leben. Emmanuel Carrère behauptet zwar, er verstehe zu wenig von Politik und schließe sich demjenigen an, der als Letzter für oder gegen eine Sache argumentiert, aber er schreibt auf der Höhe der Zeit. Zuletzt klärte er im August 2025 in Kolkhoze sein kompliziertes Verhältnis zu Russland. Seine Mutter, Hélène Carrère-Doncos, Historikerin und Generalsekretärin der Académie Française, war die bekannteste Russland-Expertin Frankreichs. Französische Präsidenten ließen sich von ihr beraten. Ihre Geschichtsbücher standen auf Bestsellerlisten.
Zwischen 2000
und 2015 bin ich regelmäßig nach Russland gereist. Das Land war Teil meines Lebens. Zurück in Frankreich fand ich das Leben immer beengt, zu sehr in geregelten Bahnen. Das Gesicht Russlands, das der Krieg in der Ukraine enthüllt, ist nicht nur das seiner Führungsschicht oder des Mannes an der Spitze. Ich verstehe das Entsetzen, das Russland den Ukrainern einflößt. Es hat etwas in mir verändert. Auf eine Weise, die nicht ganz rational ist. Aber die Liebe, die ich für Russland empfinden konnte, war auch nicht sehr rational. Solche Gefühle sind nicht vernünftig.
In Kolkhoze vollzieht Emmanuel Carrère mehrere Selbstkorrekturen.
Die humanistischen Unterscheidungen nach dem Muster, das russische Volk ist nicht dasselbe wie seine Regierung, die mir vor einigen Monaten noch dem schlichten, gesunden Menschenverstand zu entsprechen schienen, verlieren mit jeder neuen Gräueltat und mit der Verwandlung der gesamten russischen Gesellschaft in ein triumphierendes Z-Imperium an Evidenz.
Mit dem ukrainischen PEN-Präsidenten streitet er über die umfassende Boykottforderung russischer Dichter. aber erteilt dessen Diagnose.
Das russische Volk ist auf Jahrzehnte hin erledigt.
Was Carrère mit »Ein russischer Roman« begonnen hat, findet in Kolkhoz eine Fortsetzung und Vollendung. Er befragt mütterliche Geschichte, die von Exilerfahrungen und auch Verleugnung geprägt ist, und dekonstruiert so Familienlegenden. Er dreht Dokumentarfilme in der Ukraine, denn er will Zeuge eines Krieges sein, der die europäische Ordnung einmal mehr auf den Kopf stellt. Von sich selbst sagt Emmanuel Carrère, er sei besessen von der Suche nach Wahrheit. Philippe Collin ist ein Meister im Ausleuchten der Grauzonen. Serge Chalandons und Christophe Boltanskis Romane bestechen durch ihre hohe Sensibilität und das spürbare Mitgefühl für Persönlichkeiten, die von der Gesellschaft vergessen oder kaum wahrgenommen werden. Die vier Schriftsteller haben in tiefe menschliche und gesellschaftliche Abgründe geblickt. Dass sie den Sinn für Momente der Schönheit, des Zusammenhalts und des Vertrauens dennoch nicht verloren haben, beweisen ihre Reportagen genauso wie ihre literarischen Werke.
Sich der Wahrheit stellen. Geschichte und Gegenwart in den Romanen französischer Journalisten. Von Sigrid Brinkmann. Es sprachen Robert Frank, Max von Pufendorf und die Autorin. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Stefanie von Oppen. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.